NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Mai 1943. Die Konstituierung des Nationalen Widerstandsrates in Frankreich.
Le mot non, fermement opposé à la force.
Das Wort Nein, wenn man es entschlossen der Gewalt entgegensetzt, besitzt eine geheimnisvolle Kraft, die aus der Tiefe der Jahrhunderte kommt. Alle großen Gestalten der Menschheitsgeschichte hatten Nein zu den Machthabern gesagt. Schon Prometheus hat dieses Wort den Göttern entgegengeschleudert. Und noch den namenlosen Maquisard im französischen Untergrund, der sich in seiner Todesnacht am Boden festkrallt, macht es zum Gefährten der Jeanne d'Arc und der Antigone.
Le compagnon de Jeanne et d'Antigone.
André Malraux, Schriftsteller und Minister für Kultur unter Präsident Charles de Gaulle. Mit seinen Reden hat er die französische Widerstandsbewegung gegen die deutsche Besatzungsmacht, die Résistance, zum Mythos erhoben. Zu ihren herausragenden Symbolen gehört der Nationale Widerstandsrat, gegründet heute vor 70 Jahren auf einem Geheimtreffen in Paris. Um seine Bedeutung für den Zweiten Weltkrieg zu verstehen, muss man knapp 3 Jahre zurückgehen, zum 14. Juni 1940.
Aus dem Führerhauptquartier gab das Oberkommando der Wehrmacht folgende Sondermeldung bekannt. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Die Einnahme von Paris durch die nationalsozialistische Wehrmacht kündet aller Welt die Unvergleichlichkeit des deutschen Waffenruhms.
Der Norden und der Westen Frankreichs sind von deutschen Truppen besetzt. Die französische Regierung ist aus Paris geflohen und hat als neuen Sitz die kleine Bäderstadt Vichy in der noch freien Südzone gewählt. Die meisten Franzosen begrüßen das demütigende Waffenstillstandsabkommen mit den Nazis, doch nicht alle. Am 18. Juni 1940 sendet die britische Radiostation BBC eine bald legendäre Botschaft an die französischen Hörer.
Here is a statement in French of great importance to our French listeners by General de Gaulle.
Nous avons subi une grande défaite.
Wir haben eine große Niederlage erlitten. Aber es bleibt uns ein großes Reich, eine intakte Flotte, viel Gold. Es bleiben uns Verbündete, deren Material ungeheuer ist und die Meere beherrschen. Es bleiben uns die gigantischen Möglichkeiten der amerikanischen Industrie. Denn dieser Krieg ist nicht ein deutsch-französischer Krieg, den eine einzelne Schlacht entscheiden kann. Dieser Krieg ist ein Weltkrieg.
Für den Brigadegeneral gibt es nur ein Ziel, mit allen Mitteln die deutschen Besatzer aus Frankreich zu verjagen.
Moi, General de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale.
Ich, General de Gaulle, beginne hier in England diese nationale Aufgabe. Ich fordere alle Angehörigen der französischen Armee, der Marine und der Luftwaffe auf, zu mir zu stoßen. Ich fordere alle Franzosen, die frei bleiben wollen, auf, mich zu hören und mir zu folgen. Es lebe das freie, unabhängige Frankreich.
Kurz vor Toresschluss ist bei dem in London versammelten Emigrantenpakt noch einmal eine große Zeit der Retiritis ausgebrochen. Geflohene Potentaten reißen das Maul auf.
Kontert die Nazi-Propaganda.
Der aus Frankreich entflohene und von Marschall Pétain degradierte General de Gaulle möchte das französische Kolonialreich mobilisieren, das ihm aber in keiner Weise zur Verfügung steht. Denn darüber bestimmt nicht er, sondern die französische Regierung.
Die britische Regierung erkennt General de Gaulle als Kopf der France Libre des freien Frankreich an, nicht aber die USA. Für die Amerikaner bleibt das Vichy-Regime unter Marschall Philippe Pétain der erste Ansprechpartner. Dabei beginnt es schon bald mit den Nazis zu kollaborieren und die Juden auszugrenzen.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Freund, hörst du den schwarzen Flug der Raben über unseren Ebenen? Hörst du den stummen Aufschrei des Landes, das man fesselt?
Die Radioappelle de Gaulles werden in Frankreich zunächst kaum gehört, denn fast niemand kennt dort den General. Die große Mehrheit vertraut Marschall Pétain, dem greisen Helden des Ersten Weltkriegs. Viele vermuten, dass sich hinter seiner Kollaboration mit den Nazis eine ausgefuchste Taktik verbirgt. Nur langsam gibt es Anzeichen von Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht. Hier und da erscheinen Flugblätter und Untergrundzeitschriften. Auch Fluchthelfer werden aktiv und erste Spionagenetzwerke aufgebaut.
Einmal will de Gaulle natürlich Kontrolle über diesen Widerstand herstellen.
Dr. Steffen Prauser, Resistanceforscher am Deutschen Historischen Institut in Paris.
Er proklamiert sich ja selbst als der Führer des Widerstandes, also spätestens im Oktober 1941, was der Realität nicht entspricht. Der Widerstand in Frankreich entsteht unabhängig von de Gaulle.
Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion ist der Hitler-Stalin-Pakt Geschichte. Deshalb engagieren sich 1941 auch die französischen Kommunisten in der Resistance. Militärisch bedeutet das eine enorme Verstärkung. Anfang 1942 springt dann der Widerstandskämpfer Jean Moulin mit dem Fallschirm über Frankreich ab. Er kommt aus London im Auftrag General de Gaulles. Das Hauptargument trägt Jean Moulin in seinen Taschen, 1,5 Millionen Francs. Mit ihnen will de Gaulle eine größere Effektivität der Widerstandsarbeit erreichen.
Deswegen beauftragt er Moulin, die ganze Resistance zu vereinen und, ganz wichtig, die demokratischen politischen Parteien der Vorkriegszeit in diesen späteren Conseil National de la Résistance mit hineinzunehmen und auch noch Gewerkschaftsvertreter.
Ende 1942 rückt die Wehrmacht auch in die bis dahin unbesetzte Südzone Frankreichs ein. Die Widerstandsaktionen der Resistance werden gewalttätiger, vor allem im kommunistischen Lager. Marschall Pétain gerät immer mehr in die Kritik. Sein vorauseilender Gehorsam gegenüber den Nazis ist unübersehbar. Sogar die Judendeportationen in die deutschen Konzentrationslager unterstützt er. Trotzdem wollen die USA General de Gaulle immer noch nicht als Hauptvertreter der französischen Interessen akzeptieren. Schlimmer, nach der Landung der Alliierten in Nordafrika vergeben sie dort hohe Ämter an Funktionäre des Vichy-Regimes.
Dagegen muss de Gaulle sich nun behaupten. Und da wird dann plötzlich der Widerstand noch interessanter für ihn, weil er braucht eine Legitimationsbasis. Er muss den Amerikanern zeigen, dass die Franzosen hinter ihm stehen.
Am 27. Mai 1943 ist der große Tag gekommen. Endlich soll der Nationale Widerstandsrat, der Conseil National de la Résistance, kurz CNR, konstituiert werden, mitten in Paris, in der Rue du Four Nummer 48.
In den 70er Jahren hätten wir es eine konspirative Wohnung genannt, die eben vom Widerstand kontrolliert wurde und eine relative Sicherheit bot. Aber während der Debatten, das ging sehr heiß her bei der Gründung des CNR, es war nicht als Eitel Freude Sonnenschein, musste er mehrfach seine Kollegen ermahnen, nicht zu laut zu werden, um nicht die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Er, das ist Jean Moulin, der Koordinator des Geheimtreffens. Er hat Vertreter von 8 Widerstandsgruppen, 6 Vorkriegsparteien und 2 Vorkriegsgewerkschaften zusammengerufen. Und natürlich wehren sich die aktiven Widerstandskämpfer dagegen, die Versager der Dritten Republik in ihrem Kreis zu akzeptieren. Mit viel Mühe schafft es Jean Moulin dennoch, die Streithähne auf eine Linie zu bringen.
Das ist ja eigentlich das Hauptergebnis dieses Treffens, dass sich der Widerstand zu de Gaulle bekennt, als symbolische Galionsfigur.
Resistance-Experte Steffen Prauser.
Und ein anderer Erfolg ist, dass man in Frankreich auch wegen des CNR, keine bürgerkriegsähnlichen Zustände kennt innerhalb des Widerstandes.
Das tragische Jean Moulin, Deckname Max, der Präsident des neu gegründeten Nationalen Widerstandsrates, wird nur wenige Wochen später verraten. Im Gestapo-Gefängnis foltert ihn ausgerechnet Klaus Barbie, der berüchtigte Schlächter von Lyon.
Die große Frage ob Jean Moulin unter der Folter gesprochen hat. Man sagt nein, weil sonst einfach viel höhere Verluste im Widerstand zu beklagen wären.
Im Zug nach Deutschland, wo er weiter verhört werden soll, stirbt Jean Moulin. Der Kampf gegen die deutsche Besatzungsmacht geht ohne ihn weiter. Nach der Invasion der Alliierten in der Normandie, die von der innerfranzösischen Resistance mitgetragen wird, ist der große Gewinner am Ende General de Gaulle. Im August 1944 tritt de Gaulle, der Anführer der France Libre des freien Frankreich, seinen Triumphzug an.
L'accueil magnifique de Chartres libéré.
wie sehr bewegt mich der Empfang Chartres, des befreiten Chartres. Chartres auf dem Weg nach Paris, auf dem Weg zum Sieg. Alle, die hier heute mit uns versammelt sind, ich muss sie nur sehen und hören, damit wir fühlen, dass uns alle die gleichen Gefühle bewegen, dass wir alle die gleichen Söhne und Töchter des gleichen Vaterlandes sind, unseres so teuren Vaterlands, das frei, stark und groß sein soll.
Wenig später rückt General de Gaulle dann ins beleidigte, gebrochene, gemarterte, aber nun endlich befreite Paris ein.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Der Nationale Widerstandsrat CNR ist trotz seiner Zerrissenheit das Symbol für den hinter de Gaulle geeinten französischen Widerstand. Ein Symbol, das der Nation seinen Platz als Siegermacht im Zweiten Weltkrieg sichert. Denn ohne den Nationalen Widerstandsrat wäre das Land von den Alliierten als Vichy-Frankreich angesehen und noch einmal besetzt worden. Als ein bis zuletzt mit den Nazis kollaborierender Staat, mitverantwortlich für die Deportation von 70.000 Juden in die deutschen Vernichtungslager. Nach der Befreiung Frankreichs kommt es zu den sogenannten wilden Säuberungen, der Abrechnung mit Kollaborateuren, die mehr als 10.000 Tote fordert. Viele, die sich dabei als Widerstandskämpfer aufspielen, sind es nie gewesen. Und auch die Schriftsteller melden sich bald zu Wort. So bezeichnet Jean-Paul Sartre die Zeit der deutschen Okkupation rückblickend als Paradox.
Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits et d'abord celui de parler.
Niemals sind wir freier gewesen als unter der deutschen Besatzung. Wir hatten alle unsere Rechte verloren und als erstes das zu reden. Man beleidigte uns täglich und wir mussten schweigen. Wir wurden in Massen deportiert als Arbeiter, Juden, politische Gefangene. Überall auf den Mauern, in den Zeitungen, auf der Leinwand fanden wir dieses ekelhafte und fade Gesicht, das uns unsere Unterdrücker von uns selbst geben wollten. Gerade deshalb waren wir frei. Da das Nazi-Gift bis in unser Denken glitt, war jeder gerechte Gedanke eine Eroberung. Da uns eine allmächtige Polizei zum Schweigen verurteilen wollte, war jedes Wort kostbar wie eine Prinzipienerklärung. Da wir verfolgt wurden, hatte jede unserer Gesten das Gewicht eines Engagements.
Und Jean Moulin, der Nationale Widerstandsrat, sein großes Werk, prägt mit seinem Programm auch die soziale und politische Neustrukturierung des befreiten Frankreichs. Dr. Steffen Prauser, Deutsches Historisches Institut Paris.
Dieses Programm wird dann in der Nachkriegszeit auch umgesetzt. Zum Beispiel große Verstaatlichung von bestimmten Industrien, der SNCF auch, Air France und so weiter. Und auch eine gewisse Demokratisierung, die verlangt wurde in diesem Programm. Also das ist sicher ein Erfolg.
Als Dank der französischen Nation werden die Gebeine Jean Moulins 1964 in das Pariser Pantheon überführt.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Freund, hörst du den schwarzen Flug der Raben über unseren Ebenen? Hörst du den stummen Aufschrei des Landes, das man fesselt?
Oh, oh.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an die Konstituierung des Nationalen Widerstandsrates in Frankreich am 27. Mai 1943. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.